uns vorgelesen wurden. Und das ist ja eigentlich die Quintessenz auch im anderen Geschlecht. Ja, dass Simone de Beauvoir sagt, das, was die Frau ist, da gibt es nichts Physisches, da gibt es keine Essenz. Das ist einfach das, was Männer erzählt haben, ja, worüber sie sich geeinigt haben. Und das meine ich, jede Frau weiß genau, wann sie in einem Text angesprochen wird, in ihrer eigenen Erfahrungswelt. Da gibt es radikale Texte wie in Virginie Despentes, ja, die auch Tabus bricht. Und was wir auch in den letzten 10 Jahren erlebt haben, ja, dass neue Themen aufkommen, MeToo-Bewegung zum Beispiel. Ja. Also, dass wir aus Tabus immer noch rauskommen und bestimmte Arten, wie über Dinge erzählt werden, wir müssen, also ich bin ja selbst so träge, ja, dass ich sicher bis quasi vorgestern gedacht habe, oh, wie schön, der Raub der Sabinerinnen, ja, wie nett, toll, ja, dann komme ich drauf, was, die alten Frauen haben sie abgeschlachtet, ja, sie haben nur die jungen Frauen mitgenommen und das ist natürlich ein Raub, in dem auch vergewaltigt wurde und Gewalt ausgesetzt wurde. Also wir haben so eine Romantisierung einerseits, und da müssen wir Frauen hinein. Da müssen wir uns noch Erzählräume auch erobern. Aber gleichzeitig, und deswegen kann es keine Regeln geben, jede Frau muss ihre Stimme dazu finden. Weil wir ja auch eine Sprache haben, die ja eingedeutscht ist, sage ich mal. In dem, wie wir bisher erzählt haben, wo vieles auch ausgeblendet ist, übersehen wird, verschwiegen wird. Und was ich möchte, ist, dass jeder für sich überlegt, wo setze ich mich auf was Altes, wenn ich schreibe, und wo schreibe ich mich eigentlich, auch wenn ich stottere, auch wenn ich Lücken habe. Ja? Etwas zur Sprache zu bringen und damit natürlich auch in die Welt zu bringen. Ja? Das sind alles diese Schöpfungsprozesse und da möchte ich, da müssen wir uns also ausprobieren. Und ich schreibe natürlich jetzt auch anders als vor 10 Jahren, als ich angefangen habe mit autofiktionalen Kurzgeschichten. Also ich bin auch mit mir ja immer in einem Prozess, deswegen, es kann keine Regeln geben, aber es kann nur etwas geben, also zu wissen, wir überschreiten auch etwas. Jeder feministische Text ist auch eine Überschreitung. Ja.
Pandoras Box, das Lesbenmagazin auf Radio Lora 97,5 MHz. Ihr habt ein Interview gehört mit Ba Osse, Autorin und Schreibtrainerin zum Simone de Beauvoir, Her Story zu feministischem Schreiben. Und jetzt? Geht es gleich noch weiter mit einer Seite aus der Einleitung. Ich habe vorher die erste Seite vorgelesen und lese jetzt noch die dritte Seite vor. Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht von 1949. Wenn die Funktion des Weibchens nicht ausreicht, um die Frau zu definieren, wenn wir es auch ablehnen, sie mit dem ewig Weiblichen zu erklären, aber gelten lassen, dass es zumindest vorläufig Frauen auf der Erde gibt, müssen wir uns wohl die Frage stellen, was ist eine Frau? Schon beim Formulieren der Frage kommt mir eine erste Antwort. Es ist bezeichnend, dass ich sie überhaupt stelle. Ein Mann käme gar nicht auf die Idee, ein Buch über die einzigartige Situation der Männer innerhalb der Menschheit zu schreiben. Der Kinsey Report zum Beispiel beschränkt sich darauf, das Sexualverhalten des amerikanischen Mannes zu beschreiben, was etwas ganz anderes ist. Wenn ich mich definieren will, muss ich zuerst einmal klarstellen, ich bin eine Frau. Diese Wahrheit ist der Hintergrund, von dem sich jede weitere Behauptung abheben wird. Ein Mann beginnt nie damit, sich als Individuum eines bestimmten Geschlechts darzustellen. Dass er ein Mann ist, versteht sich von selbst. In Amtsregistern und auf Personalbögen sind die Rubriken männlich und weiblich, nur der Form halber symmetrisch. Das Verhältnis der beiden Geschlechter ist nicht das zweier elektrischer Ströme, zweier Pole. Der Mann vertritt so sehr zugleich das Positive und das Neutrale, das im Französischen «les hommes» die Männer, die Menschen schlechthin bezeichnen, da die spezielle Bedeutung des Wortes «wir», also «vir», in den Allgemeinen von «homo» aufgegangen ist. Die Frau dagegen erscheint als das Negative, so dass jede Bestimmung ihr zur Einschränkung gereicht, ohne dass die Sache umkehrbar wäre. Bei theoretischen Diskussionen hat es mich manchmal geärgert, von Männern gesagt zu bekommen, sie denken das und das, weil sie eine Frau sind. Mir war aber klar, dass ich mich nur mit der Antwort verteidigen konnte, ich denke es, weil es stimmt. Das heißt, unter Ausklammerung meiner Subjektivität. Keinesfalls hätte ich entgegnen dürfen und Sie denken das Gegenteil, weil Sie ein Mann sind. Denn es steht fest, dass ein Mann zu sein keine Besonderheit darstellt. Ein Mann ist im Recht, weil er ein Mann ist. Die Frau dagegen ist im Unrecht. Wie es für die Menschen der Antike eine absolute Vertikale gab, von der die Definition des Schrägen abgeleitet wurde, gibt es einen absoluten Menschentyp, nämlich den männlichen. Die Frau hat Ovarien und einen Uterus. Das sind Sonderbedingungen, die sie zur Subjektivität verurteilen. Man sagt gern, sie denke mit ihren Drüsen. Der Mann sieht großzügig darüber hinweg, dass zu seiner Anatomie auch Hormone und Testikel gehören. Er begreift seinen Körper als direkte, normale Verbindung zur Welt, die er in ihrer Objektivität zu erfassen glaubt, während er den Körper der Frau durch alles, was diesem eigentümlich ist, belastet sieht und ihn als Behinderung, als Gefängnis betrachtet. Das Weib ist Weib dadurch, dass ihm bestimmte Eigenschaften fehlen, sagt Aristoteles. Wir müssen das Wesen der Frauen als etwas natürlich Mangelhaftes sehen. Und Thomas von Aquin schließt sich ihm in der Auffassung an, die Frau sei ein verfehlter Mann, ein zufälliges Wesen. Das Gleiche symbolisiert auch die Geschichte der Genesis, in der Eva nach den Worten Bossuet aus einem überzähligen Knochen Adams hervorgezaubert wird. Die Menschheit ist männlich und der Mann definiert die Frau nicht als solche, sondern im Vergleich zu sich selbst. Sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen. Die Frau, das relative Wesen, schreibt Michelet. Das Gleiche sagt Julien Benda im Rapport du Riel. Der Körper des Mannes ist sinnhaft durch sich selbst, auch ohne den der Frau, während der ihre Sinn entblößt scheint, wenn man den männlichen nicht einbezieht. Der Mann denkt sich ohne die Frau, sie denkt sich nicht ohne den Mann. Und sie ist nichts anderes als das, was der Mann bestimmt. In Frankreich zum Beispiel nennt man sie einfach Le Sexe, womit gemeint ist, dass sie für den Mann in erster Linie ein geschlechtliches Wesen ist. Für ihn ist sie sexuell, das heißt, sie ist absolut. Sie wird mit Bezug auf den Mann determiniert und differenziert, er aber nicht mit Bezug auf sie. Sie ist das Unwesentliche gegenüber dem Wesentlichen, er ist das Subjekt, er ist das Absolute, sie ist das Andere. Das also der Anfang von Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht. Ich habe natürlich auch immer, mein Klischee von Simone de Beauvoir war auch immer eben, dass sie dann aus diesen Gründen, die sie da jetzt nennt am Anfang, dann eben wie so einfach keine Frau sein wollte oder gedacht hatte, der Ausweg daraus, aus dieses Unwesentliche zu sein, wäre dann eben sich auch als Allgemeines zu behaupten. Jetzt merke ich natürlich, das ist viel interessanter, was diese Frau geschrieben hat. Kein Wunder, oder? Also zum Beispiel, später kommt dann auch ein Zitat von ihr, dass wenn, das ist natürlich ironisch, oder? Wenn eine Rückständige sich immer noch für eine Frau hält, raten dir die Freundinnen zu einer Psychoanalyse. Also so schreibt sie einfach die ganze Zeit auch sehr respektlos. Sie erlaubt sich etwas. Sie schreibt von der Niederlage der Frauen, ihrer Unterwerfung. Also sie schreibt auch so, dass man das Buch immer wieder weglegen will. Sie schreibt, sie will wissen, wie diese ganze Geschichte angefangen hat. Sie will wissen, wie man da wieder rauskommt. Und sie setzt sich dann hin und schreibt 992 Seiten zur Situation der Frau. Glück interessiert sie dabei nicht. Sie sagt, unsere Perspektive ist die der existenzialistischen Ethik. Die Frau ist kein Wesen, sie ist Existenz, sie existiert. Ihre Situation ist nicht schicksalshaft, die Frau ist kein Mann, sie ist auch nicht das andere zum Mann. Sie existiert. Ja, das unser kleiner, ausführlicher Hinweis auf Simone de Beauvoir und ihr Buch «Das andere Geschlecht», das eben dieses Jahr 75 Jahre alt wird. Wenn ihr euch interessiert für den Lesemarathon zu Simone de Beauvoir, dann findet ihr alles auf der Seite von IG Fem, der Interessensgemeinschaft feministischer Autorinnen in Österreich.
If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true? If I didn't care for you,
I didn't care. Honey child, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Darling, if this isn't love, then why do I thrill so much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stands still so much?
If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care?
We'll be right back. Jukebox Edition.
Pandoras Box auf Radio Lora, 97,5 MHz. Es ist der 13. April und wir sind live im Studio. Und jetzt geht es weiter mit...
Gut, wir gehen weiter... Ihr hört jetzt nämlich zwei Ausschnitte aus einem Buch, und zwar aus dem Buch Mini-Horror von Barbie Markowitsch. Und das ist im Moment, liest man, kommt das überall irgendwie wieder vor, wird darüber geschrieben. Es ist schon ein bisschen länger herausgekommen, also schauen wir, 2023. Und wir haben ja, es ist schon ein bisschen länger her, haben wir einmal eine, in einer Sendung Ausschnitte aus ihrem letzten Buch, nämlich Die verschissene Zeit, herausgekommen 2021, vorgelesen. Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern. Und sonst empfehle ich dieses, Die verschissene Zeit empfehle ich auch sehr. Jetzt dieses Buch... Ich kann vielleicht euch jetzt hier kurz den Klappentext vorlesen. Was erwartet euch? In Mini-Horror erzählt Barbie Markowitsch die Geschichte von Mini und Mickey und ihren Abenteuern im städtischen Alltag. Mini und Miki sind nicht von hier, aber sie bemühen sich, dazu zu gehören und alles richtig zu machen. Trotzdem oder gerade deswegen werden sie verfolgt von Gefahren und Monstern, von Katastrophen und Schwierigkeiten. Es geht um die großen und kleinen Albträume des Mittelstands, um den Horror des perfekten Familienfrühstücks, von Mobbing am Arbeitsplatz und gescheitertem Urlaub, um den Abgrund, der sich im Alltag öffnet und nicht mehr schließen will. In Mini-Horror setzt Barbie Markowitsch den AngstarbeiterInnen unserer Gesellschaft ein Denkmal aus Perfidie und Mitgefühl, bei dessen Lektüre wir uns gleichermaßen ertappt und verstanden fühlen. Und nun, wir fangen gerade vorne an, weil das empfehle ich hier in diesem Buch zu tun. Cousine Jennifer. Minnie und Miki wollen nett sein, aber nichts ist einfach. Die Welt ist schrecklich, alles muss sterben. Die beiden müssen ziemlich viel erleiden und genau dafür lieben wir sie. Minnie erzählt ungern über ihre Familie. «Warum bist du so geheimnisvoll, wenn es um deine Verwandten geht?», fragt Miki an einem langweiligen Regentag, während Minnie gerade mit einer Packung Linsenchips an ihm vorbeihuscht, um zu der Serie zurückzukehren, die sie schon seit 6 Stunden schaut. «Sind sie Kriegsverbrecher?», fragt Miki. «Nein, ich glaube nicht», sagt Minnie. Minnie und Miki lachen unsicher, weil solche Scherzfragen leicht daherkommen, aber zu unangenehmen Situationen führen können, wenn die Antwort «Ja» ist. Minnie ist heute schlecht drauf. Deshalb muss sie den ganzen Tag Serien schauen. Der Regen tropft in den Schlamm, aber wenn es nicht regnen würde, dann wäre da gar kein Schlamm. Minnies Stimmung funktioniert ähnlich und heute ist der Boden ihres Geistes einfach Gatsch, in dem man kaum Halt findet und nach einer Weile auf jeden Fall ausrutschen und hinfallen muss. Auch wenn man es dann irgendwie schafft, aufzustehen, sind die geistigen Beine verdreckt, nass und kalt. Also insgesamt ist alles kontaminiert und die Existenz eine einzige Mühsal. Das geht aber vorbei und Minnie wird nach der Serie weitermachen wie zuvor.